Hallo, willkommen beim Tele-Stammtisch zur Besprechung von Spider-Man Far From Home. Ich bin heute nicht alleine hier. An meiner Seite sind zwei echte Superhelden, nämlich Silberfischchen-Boy und Weberknecht-Man alias Lasse und Patrick. Hallo, ihr beiden.
Warum muss ich Silberfischchen-Boy sein? Die sind so widerlich, die Viecher.
Tja. Ja, es tut mir leid, aber man kann sich seine Superpower nicht aussuchen.
Ah, da hast du auch wieder recht.
Wobei ich mich gerade frage, was deine Superpower ist, aber das ist ein anderes Thema.
Nein, Sachen zerreißen, also halt Filme.
Okay. Ob du heute diese Superpower anwendest, wir werden sehen. Ja, wir reden heute über den neuen Spider-Man. Fangen wir mal ganz von vorne an mit den Fakten und die hat der Patrick für uns.
Es startet am 4. Juli, hat eine Lauflänge von 129 Minuten. FSK ist vermutlich ab 12. Und in dem Cast sind Tom Holland, Jake Gyllenhaal, Zendaya, Jon Favreau, Andrew Rye, Samuel Jackson, Cody Smulders, Marissa Tomei, Martin Starr, Numan Akar und Jakob Batalon, oder wie auch immer der gesprochen wird. Also ein ziemlich großer, namhafter Cast, würde ich jetzt mal schon so sagen.
Ja, vielen Dank. Regie übrigens John Watts, den hast du übergangen, den armen Kerl.
Oh, ja, tut mir leid.
Kerl. Ja, der hat vorher den Homecoming gemacht und davor unter anderem Cop Car und Clown. Mhm. Und Lasse, du hast mal kurz die Handlung für uns. Hau rein.
Selbstverständlich. Es spielt nach den Ereignissen von Avengers Infinity War, hat sich die Welt einigermaßen wieder beruhigt. Es gehen aber immer noch einige seltsame Dinge vor. S.H.I.E.L.D. hat so seine Probleme. Und außerdem natürlich Peter Parker, welcher versucht nach wie vor, die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft zu sein, mit der Hilfe von seiner Tante May. Und auch Happy ist wieder mit dabei. Aber er bereitet sich gerade auf einen Europa-Trip mit seiner Klasse vor und versucht dort, also jedenfalls ist sein Plan, dort endlich MJ näher zu kommen. Allerdings macht ihm Nick Fury einen Strich durch die Rechnung, welcher seine Hilfe braucht in einem ganz besonderen Fall, in welche einige seltsame Vorfälle auf der Welt und eben auch der geheimnisvolle Mysterio involviert sind und was genau das für eine Rolle spielt und wie das alles zusammenhängt und ob Peter Parker es schafft, das irgendwie alles unter Dach und Fach zu bringen, das müsst ihr schon selbst herausfinden, wenn ihr den Film seht und euch unsere Meinung anhört.
Vielen Dank. Ja, bevor wir jetzt richtig ins Eingemachte gehen, hier eine kleine Warnung. Wir werden nicht Spider-Man Far From Home spoilern, aber wir werden ganz gewiss Avengers Endgame spoilern.
Ja.
Das heißt, Gratulation, wenn ihr bis heute immer noch nicht Endgame gesehen habt und es irgendwie geschafft habt, alle Spoiler zu vermeiden. Glückwunsch, ja. Macht euch das nicht kaputt und hört auf, hier zu hören. Und vor allem guckt euch nicht Far From Home an, denn der Film braucht, glaube ich, gefühlt 3 Minuten, um halt die großen Ereignisse von Avengers zu rekapitulieren.
Ja, mhm. Ja.
Ja.
Gut. Ich fange mal ganz frech an. Oh. Und sag einfach, ich habe mich sehr auf Far From Home gefreut, denn ich fand Homecoming ziemlich gut. Ist neben Spider-Man 2 von Sam Raimi mein liebster Spider-Man-Film. Und von denen gibt es ja seit, glaube ich, das dem Jahr 2002 oder 1 massig.
Mhm.
Deswegen an euch die Frage, welche Erwartungen oder hattet ihr jetzt an Far From Home? Lasse.
Meine Erwartungen waren vergleichsweise hoch, vor allem dank einiger sehr, sehr positiver Stimmen, die ich von einigen amerikanischen Freunden gehört habe. Aber die tendieren dazu, gerne mal ein bisschen überenthusiastisch bei sowas zu sein. Also war ich zwar erfreut, aber immer noch vorsichtig im Vorfeld.
Patrick, wie war's bei dir?
Ich hatte mich auch ziemlich gefreut. Für mich hatte aber zuletzt Spider-Man Into the Spider-Verse auch schon ziemlich die Messlatte hochgelegt, die Venom ja erfolgreich erstmal gesenkt hatte. Und man muss es dazu sagen, und ich hatte auch meinen Spaß mit Homecoming. Also ich finde, Tom Holland ist ziemlich gut gecastet als Spider-Man und man kauft ihn ab, dass er noch zur Schule geht. Anders als zum Beispiel Kollege Andrew Garfield oder Tobey Maguire, die da ein bisschen drüber wirkten.
Okay. Ja, ich habe überlegt, als ich aus dem Film rauskomme, denn der Film hat einfach ein paar Sachen, die kann man spoilerfrei nicht behandeln.
Ja. Mhm.
Das heißt, es wird jetzt hier schon, glaube ich, so eine Art Slalom für uns.
Oh ja.
Ja. Ich frage aber trotzdem mal, ohne zu spoilern, wie fandet ihr die, ich sage mal, narrative Entwicklung, die Far From Home genommen hat?
Vorhersehbar, weil der Trailer im Prinzip sämtliche Stationen schon abklappert. Also eher, der Trailer verrät jetzt nicht irgendwelche großen Twists, aber es ist genauso wie bei Homecoming. Das hatte ich nämlich schon die Befürchtung. Wenn ihr den Homecoming-Trailer angeguckt habt und dann den Film, werdet ihr gemerkt haben, sämtliche Entwicklungen und Stationen werden gezeigt. Halt inklusive mit Tony Stark, dann nimmt ihm irgendwann den Anzug weg und so weiter. Wir sehen, was der finale Kampf ist. Und bei Far From Home, als ich den Trailer gesehen habe, dachte ich, das wird hier garantiert genau dasselbe sein. Und das war es auch. Aber nicht komplett. Halt, wo ich mir dachte, okay, die haben ja einige Dinge hin und her bewegt und mit dem Schnitt, gerade wenn den ersten Teaser noch kennt, halt mit dem Schnitt ein bisschen rumgejoked, wo ich mir dachte, oh, okay, das hatte ich so nicht erwartet. Und tatsächlich ist es nicht wirklich mega schlimm, wenn man irgendwie die Stationen kennt, denn die Details sind das, worauf es wirklich ankommt. Und deshalb hat es mich dann doch nicht allzu sehr gestört.
Patrick, bei dir?
Ja, mir hat es auch ziemlich Spaß gemacht. Ich fand die Entwicklung auch gerade zum Schluss hin ganz cool. Man muss dazu sagen, wenn man sich ansatzweise ein bisschen mit dem Marvel-Universum beschäftigt hat, dann ist es jetzt nicht schockierend oder es ist kein Rätsel, wer Mysterio ist. Also, das kann man ja schon mal sagen. Es ist kein Schocker, wer Mysterio ist.
Ja, also ich bin jetzt kein Comic-Experte. Ich habe in meiner Kindheit halt ein paar Spider-Man-Comics gelesen und die Trickserie damals auf RTL gesehen und hatte ein paar Videospiele auf dem Gameboy über Spider-Man. Aber ich weiß auch, wer Mysterio ist. Das heißt, einige Entwicklungen, die der Film nimmt, fand ich jetzt auch eher ziemlich vorhersehbar. Trotz allem haben diese Entwicklungen dazu geführt, dass der Film echt ein paar interessante Stärken entwickelt hat, weil es gab ein paar Situationen oder Monologe, nenne ich es mal, ja, die ich fast schon als Metakommentar gesehen habe.
Oh, ja, definitiv.
Ja, das hat mich sogar so ein bisschen an den neuen Dumbo von Tim Burton erinnert, der ja auch so ein bisschen gegen die Monopolisierung der Entertainment-Branche schießt. Was halt sehr ulkig ist, weil halt beides, also Far From Home, genau wie Dumbo, halt Disney-Produktion, beziehungsweise in Zusammenarbeit mit Disney entstanden.
Oh ja.
Das fand ich schon irgendwie ziemlich gewitzt. Und ich dachte, also, wo ich mir dachte, entweder ist Disney blöd oder ihm ist es egal. Und ich glaube, bei der Kohle, was die scheffeln, glaube ich, ist ihnen egal.
Ich denke es auch. Es gibt noch einen netten Querverweis übrigens zu Martin Starr. Der hat damals auch schon bei dem Edward Norton Hulk einen Schüler von Bruce Banner gespielt. Und jetzt ist er hier in Far From Home und Homecoming einer der Lehrer.
Oh, ist das der Typ, der da am Computer sitzt mit
genau.
der Pizza? Oh ja. Mein Gott!
Ja.
Das ist der mit dem Bart und der Brille, ne? Der
genau.
Der im ersten Teil schon dabei war, ja. Den kennt man aus der großartigen HBO-Serie Silicon Valley.
Danke, dass du es erwähnst, wollte ich auch. Oh. Der Guilfoyle.
Ja. Das Schöne an Spider-Man Homecoming war ja unter anderem, dass es halt so diese, ich nenne es mal typische Superhelden-Geschichte, gekreuzt hat mit Highschool-Comedy. Das macht das jetzt auch halt mehr so mit einer Reise-Comedy, wie jetzt Eurotrip oder Vacation so ein bisschen, jetzt ohne, dass da Familie Griswold mit Rolle spielt, aber es ist schon so ein bisschen Superheld auf Sightseeing. Wie fandet ihr denn das, dass Spider-Man jetzt nicht in seinem geliebten New York unterwegs ist, sondern halt eben einmal quer durch Europa reist? Hat das was gebracht oder war das mehr so ein, ja, ziemlich redundantes Schaulaufen für euch?
Ich fand's super. In dem Sinne, dass, weil sie nämlich auch zum ersten Mal haben sie ein Homecoming damit herumgejoked, was passiert, wenn er eigentlich mal keine Gebäude um sich herum hat, wenn er da auf diesem Golfplatz ist und dann plötzlich merkt, shit, und dann muss er einfach drüber laufen. Und hier machen sie nicht mega viele Gags wirklich damit, aber halt die Tatsache, ihn in diesen anderen Environments zu sehen. Und eben auch Nick Fury selber sagt es, Bitch, you've been to space. Und da ist halt wirklich einfach so ein Europa-Trip, ist dann schon auch wirklich gar nicht mehr so weit hergeholt. Und es ist eben, das bringt immer auch sehr, sehr schöne Abwechslung rein und lässt das alles auf diese Art, weil es gibt halt viel zu wenige Filme dieser Art, die in europäischen Städten spielen. Und so kann man dann halt mal sehen, wie es aussehe, wenn tatsächlich so ein Superhelden-Brawl in Städten wie Venedig stattfinden würde oder in Prag, wo ich mir denke, das ist wirklich eine schöne visuelle Abwechslung.
Patrick, du willst das sagen?
Ich kann auch super Peter Parkers Beweggründe verstehen. Also ohne jetzt Endgame zu sehr zu spoilern, Peter Parker verarbeitet den Tod eines Freundes und er braucht einfach einen klaren Kopf, muss raus. Deswegen wimmelt er ja auch erstmal Nick Fury so ein bisschen ab und jeder, der schon mal einen guten Kumpel verloren hat, kann das nachvollziehen. Also ja, ich kann das auch ziemlich gut nachvollziehen. Mir wurde aus diesem Drama-Aspekt nur irgendwie ein bisschen zu wenig gemacht. Das war so die ersten 3 Minuten und dann ging es eigentlich locker flockig auf den Europa-Trip.
Na, es kommt ja aber wieder zurück gegen Ende.
Ja, kommt immer wieder zurück, ja, ja. Er bekommt ja von Tony Stark, den ich jetzt nicht als seinen Freund bezeichnen würde, sondern eher so als Mentor, halt auch ein sehr machtvolles Geschenk, wie er dann herausfinden muss, was auch zu ein paar durchaus ganz amüsanten Szenen führt. Nichtsdestotrotz, muss ich gestehen, hat mich diese ganze Thematik eher ein bisschen kalt gelassen. Dass er jetzt so eventuell der neue Tony Stark wird. Das hat mich eher kalt gelassen, muss ich ganz ehrlich sagen. Was auch damit zusammenhängt, dass ich irgendwie nie der größte Tony Stark-Fan war. Ich fand immer, das war eine der Figuren des MCUs, die am ehesten auserzählt war einfach. Schon lange vor Endgame.
Oh, verstehe, okay.
Fand ich jetzt nicht, aber ich fand einen Fakt dann richtig lustig. Die Verschwundenen, die sind nicht gealtert und die ganze Zeit da waren, die sind dann eben 5 Jahre älter und dann werden da schon so ein paar Witze gerissen. Ey, du kriegst noch keinen Alkohol, du bist noch keine 21. Solche Sachen fand ich dann zum Beispiel ziemlich lustig.
Ja, ja, das war auch etwas, worauf bei Twitter spekuliert wurde, wie genau sie das lösen. Und sie gehen darauf ein. Ich fand ehrlich gesagt, weil die Montage nach dem Marvel-Logo fand ich ein bisschen durchwachsen. Ich dachte, das ist auf eine Art und Weise irgendwie ins Comichafte gezogen, das ist irgendwie geschmacklos in gewissem Sinne. Also das fand ich nicht gut gelöst. Aber dann wiederum, wie sie dann zeigen in so einer Rekapitulation diese News-Show in der Schule und wie sie dann zeigen, wie da plötzlich Leute verschwinden an dieser Sportveranstaltung, dachte ich kurz, oh shit, halt wirklich, das ist echt der pure Horror. Und dann wie die dann auch plötzlich wieder auftauchen in der Art und so, und denke ich, ja, das ist auf jeden Fall schön, dass sie das alles nochmal zusammenfassen, was eben aber auch das Problem ist. Und das ist ja schon ewig halt der Fall, dass halt eben dieser Film auch auf keinen Fall in irgendeiner Form für sich alleine stehen kann. Und jemand, der auch nur einen Film hiervon verpasst hat, wird vollkommen überfordert sein.
Ja, es ist also wirklich, Spider-Man Far From Home ist wirklich der Epilog zu Endgame.
Ja, kann man nicht
anders sagen.
Ja,
unbedingt.
Ja. Ich muss sagen, zu dieser Anfangsszene, die du angesprochen hast, ich fand das sehr amüsant, muss ich gestehen.
Ich fand, der Whitney Houston-Song war too much.
ich fand das sehr, sehr amüsant, weil sie halt wirklich auch, wie im ersten Teil gab es ja auch schon diese Schul-News-Sendung. Das fand ich ganz sympathisch. Ist auch eine kleine Wiederholung halt vom ersten Teil, der ja ähnlich angefangen hat, mit einem ähnlichen Video, self-made war. Doch, ich fand, da haben die Autoren, das waren, glaube ich, Eric Sommers und Chris McKenna, die haben zuvor unter anderem den Lego-Batman-Movie geschrieben, haben da schon ganz gute Arbeit geleistet. Trotz allem hast du schon recht, also der Film kann für sich alleine kann er nicht stehen.
Ja, ich war ehrlich gesagt überrascht, als ich in den Credits nur diese 2 Autoren gesehen habe. Denn so viel will ich sagen, weil wir haben jetzt nicht wirklich schon im Vorfeld gesagt, was wir von dem Film hielten. Ich wurde unterhalten, aber ich hab 2 Mega-Probleme mit diesem Film. Und das ist einmal er ist überladen und er ist zu lang.
Ich habe das Problem, dass ich die Eternals als Gegner langweilig finde und das, was sie aus den Eternals dann später machen, ihr beide wisst, was ich glaube ich meine,
ja.
Ich finde das schon ganz interessant, aber irgendwie wirkt es auch so ein bisschen so, ja, ich könnte jetzt einen anderen Marvel-Film erwähnen, aber wenn ich das mache, wird jeder wissen, was gemeint ist.
Wir alle wissen, welcher Film gemeint ist. Ein viel gescholtener Plot-Twist aus einem anderen Marvel-Film.
Ja, genau. Und daran hat mich das so ein bisschen erinnert. Und, und auch damals bei dem Film dachte ich mir, irgendwie bewundere ich schon so ein bisschen den Mut, weil das wird den garantiert ordentlich um die Ohren fliegen. Ja, weil sie ja praktisch allen Leuten, die jetzt irgendwelche Theorien aufgestellt haben, mal ordentlich den Mittelfinger zeigen. Ja? Zum anderen wirkt es aber auch unglaublich unbefriedigend.
Es wirkt einfach die Tatsache eben, ich dachte mir erst, irgendwann kommt es zu einer Art, zu einem Enthüllungseffekt im Prinzip. Und da dachte ich erst, was zur Hölle ist hier los? Und dann, oh, und ich wurde halt tatsächlich kalt erwischt davon. Ich hatte mit sowas nicht gerechnet. Aber dann habe ich nachgedacht für ein paar Minuten während des Films und dachte mir, aber das, so ähnlich haben wir das schon gesehen. Und das hier wirkt wie ein Versuch, da heranzukommen einfach. Und es wirkt deshalb nicht mehr ganz so frisch, was das Problem ist. Halt für sich genommen ist das wirklich eine coole Idee eigentlich. Aber es ist einfach, das Gimmick ist nicht mehr neu.
Ich fand's in den anderen Filmen auch besser umgesetzt, das Gimmick. Und bei dem anderen Film war es wirklich auch so ein schöner Mittelfinger. Alle haben's gehasst. Ich habe das bei dem damals richtig abgefeiert.
Ja.
Ja, also Comic-Fan hin oder her, ich fand den Twist einfach damals mutig und das hat den Film für mich zu einem der besseren der Reihe gemacht einfach.
Oh ja, ja, bei mir auch. Aber hier ist es, und vor allem dort ist die Erklärung wahnsinnig, also dort ist sie sehr, sehr schnell und sehr simpel. Und hier brauchst du diese minutenlange Erklärung erstmal, was eben auch dann dem allen so ein bisschen den Effekt nimmt, leider. Mhm.
Ja. Und was ich auch vermisst habe, warum ich Homecoming so toll fand, war der Antagonist. Vulture, ja. Gespielt von Michael Keaton.
Oh ja.
Weil der eine unglaublich tolle Fallhöhe mitgebracht hat. Für mich neben Killmonger der beste Schurke des MCU. Und ich fand halt, dass das, was aus den Eternals gemacht wurde, halt später, das war halt irgendwie, ich weiß nicht, das hat mich kalt gelassen. Da war halt viel Fanservice drin, so ein bisschen. Ja, wisst ihr noch damals, hier und da, aber auch das empfand ich als sehr unbefriedigend. Allein die Szene im Auto zwischen Michael Keaton und Tom Holland Homecoming macht halt alles, was der oder die Antagonisten in Far From Home machen, ist halt dagegen Witz, finde ich.
Ja, das Ding, also ich kenne mich persönlich überhaupt nicht mit den Comics aus. Ich habe keinen Schimmer, wer die Eternals sind. Und dachte mir schon im Trailer, Gott, das sieht langweilig aus, irgendwie Wasser und Erdmonster oder was auch immer. Und hier ist es halt nicht wirklich besser geraten, aber es hält trotzdem für ein paar nette Szenen her. Dennoch, aber halt, wo man halt von Anfang an denkt, im ersten Teaser noch, ja, Mysterio ist der Villain und dann stellt sich heraus, die Beziehung zu Spider-Man ist doch ein bisschen weitreichender und was sie finde ich auch sehr gut machen. Ich fand Jake Gyllenhaal richtig, richtig gut hier. Ich mag ihn allgemein sowieso, aber er ist wirklich ein toller Zuwachs für dieses Universum und macht viele tolle Sachen, sowohl von Humor her als auch die Monologe, die er hält. Ich finde, er hat hier wirklich sehr überzeugt.
Also Jack Gyllenhaal ist ein grandioser Darsteller. Das liegt an Jack Gyllenhaal, dass die Figur gut ist, aber nicht am Drehbuch.
Ja, so gesehen, ja. Also ich fand jetzt nicht wirklich grundlegend irgendwie dialogtechnisch oder sowas. Es ist hier nichts wirklich schlecht. Mein Problem ist einfach nur, die stopfen zu viel rein. Wo sich denkt, oh, jetzt haben wir noch die Idee. Und jetzt noch die Idee. Und dann einfach, die können sich nicht. Und teilweise halten sie sich zu lange mit bestimmten Szenen auf, wo sie sich in bestimmte Konzepte verlieben. Und dann ist es erstmal cool. Und dann denkst du dir, okay, können wir jetzt bitte hier weg?
Bei den Eternals möchte ich noch hinzufügen, da bringt ja Martin Starr dann noch diesen passenden Vergleich. Das erinnert mich total an Power Rangers, dachte ich. Fuck ja, du hast recht.
Ich glaube, dieser Film wird wieder diesen furchtbaren Backlash von diesen richtig dummen DC-Fanboys kriegen, wo sie sagen werden, der ganze Film ist nur ein Rip-Off von Shazam. Weil mir einige Parallelen hier und da aufgefallen sind. Es gibt eine Action-Szene, wo ein Rad halt, wie nennt man das?
Ja,
ein Riesenrad. Riesenrad, danke. Warum fällt mir der Name nicht? Also, ein Riesenrad involviert ist, der Abspann ist sehr, sehr ähnlich designt. Also hier
Wobei und da. Weil der Abspann ist fast genauso designt wie der von Homecoming.
Nein, nicht ganz. Es gibt ein paar Sachen.
Ja, aber ich finde das jetzt übertrieben, jetzt vorzuwerfen, dass sich Scheiße am Kopieren.
Nein, eben, aber das werden halt diese Idioten machen online, das meine ich, weil die.
Ja, aber dieser ewige Beef zwischen MCU und DC. Das ist ganz ehrlich, wer den immer noch führt, der. Ach Gott, Leute.
Ich weiß, ich sag ja auch, dass die dumm sind, weil sie das tun, aber es wird passieren, ich sag's euch.
Ja, aber für mich hat Jake Gyllenhaals Spiel schon einiges ausgeglichen. Ich habe mich gefreut, den endlich mal in einer Rolle zu sehen, wo er auch so ein bisschen seine lockere, sarkastische Ader ausleben konnte. Sonst siehst du ihn eher so ein bisschen verkniffen und verbissen oder total schrullig. Da konnte er auch mal so ein bisschen witzig sein.
Ja, das ist definitiv. Und wirklich, sein ganzer Charakter und was sie mit ihm machen, das ist wirklich ein sehr, sehr guter Kommentar in vielerlei Hinsicht, ohne zu viel verraten zu wollen, auf die Konventionen, die wir inzwischen gewöhnt sind, halt auch seine Aufmachung und alles, was damit zu tun hat, wo ich mir denke, dieser Film ist halbwegs clever, was das angeht.
Was sagt ihr denn zu den Actionsequenzen, wenn ich mal kurz da so zwischengrätschen kann? Weil über die Action haben wir jetzt noch nichts gesagt.
Ich fand die Actionsequenzen auf jeden Fall spektakulärer und etwas besser als im ersten Teil. Sie dauern nur zu lange und sind zu überladen. Bei der letzten Action-Szene, bei der Tower Bridge, und das ist kein Spoiler oder sowas, das ist so etwas, was wir sehen im Trailer, da habe ich irgendwann wirklich meine Sinne davor verschlossen. Weil ich dachte, Mini-Explosion auf Mini-Explosion. Und es ist auch einfach nicht besonders interessant, Spider-Man gegen diese Art von Gegner kämpfen zu sehen. Da gibt's einfach nur so viel, was du machen kannst damit, bevor es irgendwie langweilig wird. Mhm. Und irgendwann habe ich mich einfach, für ein paar Minuten habe ich überhaupt gar nicht mitgekriegt, was überhaupt passiert. Ich habe einfach so ein bisschen, jetzt Hirn aus. Und dann bin ich irgendwann, als sie wieder angefangen haben zu reden, ist es so zurückgeschnappt, weil das ist einfach, jede Action-Szene geht viel zu lang.
Ich bin auch irgendwann bei einer dieser Action-Szenen ausgestiegen, wo dann wirklich so die Macht bewiesen werden musste. Ich spoiler da jetzt extra nicht. Ihr wisst, was ich meine, wo Peter Parkers innerer Konflikt auch so ein bisschen dann noch verdeutlicht wird.
Oh ja, das es gibt, meinst du diese Art Horrorsequenz fast schon?
Genau.
Weil die ging, wo ich dachte, wow, hier sind tolle visuelle Ideen drin. Grandios. Aber das Ding ging einfach auch viel zu lang. Dieser ganze Film könnte ein Alternativtitel für diesen Film wäre Cop Out the Movie. Weil dieser Film dich andauernd noch überraschen will mit diesem und jenem. Und in dieser Sequenz gibt es einen richtig wirkungsvollen Jumpscare. Wo ich dachte, ich hoffe, der bringt Kinder zum Weinen später. Das ist richtig klasse gemacht. Aber es ist einfach auch diese Sequenz, wo ich irgendwann dachte, okay, wir haben es begriffen. Es sieht cool aus, aber das Problem ist, die Filmemacher wissen, dass es cool aussieht und wollen nicht loslassen.
Und dann suhlen sie sich irgendwann richtig drin. Ich fand das wirklich 2-3 Minuten lang richtig, richtig cool, aber dann irgendwann so, ja komm, wir haben es kapiert, ist mal gut jetzt.
Ich muss sagen, also mir hat der erste Teil von der Action irgendwie besser gefallen, was ich aber wirklich gut fand, war, dass sie im Finale, das mir jetzt auch nicht so super gefallen hat, aber das Finale war bei Homecoming einer der größten Schwachpunkte. Und sie haben es jetzt in der Fortsetzung immer so ein bisschen aufgelockert, dadurch, dass halt noch andere Personen involviert sind, wo sie halt immer wieder mal hinschneiden konnten, was das Ganze so ein bisschen aufgelockert hat.
Oh ja, ja.
Trotz allem, auch ich bin kein großer Fan des Finales in Far From Home, muss ich
gestehen. Ja, und ich muss aber auch ehrlich sagen, dieser Film sieht sehr viel besser aus als Homecoming. Was mich an Homecoming gestört hat, ist einfach das Fehlen von jeglicher Art von Style. Es sieht aus, Homecoming sieht aus wie ein sehr, sehr teurer Fernsehfilm. Halt, die Beleuchtung ist ziemlich schwach. Halt, das ist alles so furchtbar ebenmäßig. Die Effekte sind teilweise wirklich unter aller Sau. Das Einzige, was durchweg überzeugt dort, ist Vulture. Alle Effekte mit Vulture sind wirklich sehr gut gelungen. Aber da ist es einfach unfassbar, wie schlecht teilweise einiges von dem CGI ist. Hier ist es größtenteils besser und es sieht aus wie ein Film. Halt einfach, man merkt die Kamera-Setups, die visuellen Ideen, die sie haben. Man merkt, dass John Watts hier selbstbewusster geworden ist, dass ein bisschen mehr Geld hier hintersteckt. Es sieht aus wie ein Film, immerhin das.
Ja, gut, das kann ich jetzt nicht teilen. Also die sehen schon anders aus, aber ich fand halt Homecoming sah halt aus wie so eine Highschool-Komödie und das passte halt eben perfekt.
Eben.
Ja, schon daher, in diesen Szenen, also, ja, aber halt in den Action-Szenen, da dachte ich,
Nö, muss ich jetzt gestehen, da kann ich jetzt deine Kritik nicht teilen, leider.
Nö,
okay.
Ich fand einfach, dass die Action in Homecoming, die hatte mehr Charme, fand ich.
Ja, schon, bei bestimmten Sequenzen.
Die in Far From Home ist größer und auch gewitzter. Ja, aber irgendwie fand ich, Homecoming hatte einfach viel mehr Charme.
Ich meine halt nur was visuell bei mir schwach rausgestochen hat in Homecoming, war die Szene im beim Washington Monument und auf der Fähre. Also das war ziemlich flach und billig größtenteils. Und dafür hat mir dann das endgültige Finale da mit dem Feuer in Homecoming gefallen. Wenn es dann wirklich gegen Vulture geht, das war wiederum ziemlich gut und ein paar von den Schlägereien hier und da. Aber ja, also das ist, wie gesagt, ist nur mein Problem, weil größtenteils fand ich einfach jegliche Fehlen von Style halt, wenn man überhaupt keine Regiestimme dahinter hat und man da einfach keine Persönlichkeit spürt, das stößt mir manchmal sauer auf.
Willkommen bei Marvel.
Nee, hallo, ich meine, aber dann hast du solche Leute wie James Gunn und
ja, hast du, aber halt, du hast dann aber auch andere Leute. Also ich finde Marvel, also das MCU, ich finde, da gibt es nur eine Handvoll Regisseure, die da wirklich einen eigenen Stil rausbringen oder mitbringen können. Ne?
Schon, ja.
Also James Gunn ist einer davon.
Schon, aber trotzdem sehen die dann größtenteils aus wie Filme halt, ne? Also wie richtige Kinofilme. Und im Fall von Homecoming fand ich einfach, das war nicht ganz der Fall.
Willkommen bei Angry Film Fans.
Liebe Homecoming-Fans, wenn ihr euch beschweren wollt, die E-Mail geht an lasse@tele.
Genau. Ich sehe es auch nicht so wild wie Lasse. Also es hatte wirklich so einen schönen Schulcharme und Far From Home ist dann halt eine Spur größer geworden und das fand ich von der Idee her cool. Ich finde auch der Cast ist ganz cool, auch wenn sie dreist den Kumpel von Miles Morales geklaut haben. Also Ned ist eigentlich in den Comics eher so ein Kumpel von Miles Morales, den afroamerikanischen Spider-Man.
Aber, oh, das wusste ich gar nicht.
Aber das tut dem Ganzen im Prinzip keinen Abbruch. Die alle haben richtig Spaß an der Rolle. Happy hat Spaß, Ned hat Spaß. Mary Jane hat mit Peter so eine ganz lustige Awkward-Romanze. Das war jetzt immer so kurz vorm Fremdscham, aber es war recht charmant gelöst.
Oh ja, das hat mir sehr gut gefallen. Insgesamt eigentlich fand ich, das ist ein wirklich wundervoller Schulausflugstrip-Film, der immer mal wieder unterbrochen wird von einem Superheldenfilm. Und ich habe mich für das Schulausflugzeug viel, viel mehr interessiert.
Dito.
Ja, bei mir war das mehr so diese ganze Schulromanze, da war, ich fand's nett, es hat mich weder begeistert noch hat es mich gestört.
Okay.
Naja, aber gerade, dass es nicht stört, ist schon mal ein Anzeichen für sich, weil oft genug bei Romanzen ist es so, ach nee, habe ich keinen Bock, wo ich mich dann ausklinke, das ist hier nicht passiert.
Diese Figuren machen einfach Spaß, sie fühlen sich halt auch einfach ihre Interaktion an, wie echte Schüler halt, wenn da versucht, Tony Revolori da dieses Selfie zu machen mit den kostümierten Venedig und dann rennt einer an ihm vorbei und haut ihm in den Schritt und so halt, das ist halt diese Art von Scheiße, die haben wir früher ja auch gemacht. Und das ist einfach sehr erfrischend, das wirklich sehr, sehr frei und so schön in so einem Film porträtiert zu sehen.
Ja, liebe Leute, wenn ihr früher mal von Lasse in den Schritt geboxt wurdet, meldet euch.
Ich war derjenige, der geboxt wurde, übrigens.
Wenn ihr Lasse gerne nochmal boxen würdet, meldet euch, Lasse. Okay.
Und einfach, ich war so dankbar dafür, dass Angry Rice eine größere Rolle hier hatte, weil ich hatte mich so gefreut, als sie angesagt wurde für Homecoming, weil ich war ein mega Fan von ihr in The Nice Guys. Sie war so großartig in The Nice Guys.
Ah, stimmt.
Und dann hatte sie halt nur diese, weiß nicht, kleine, eher insignifikante Rolle in Homecoming. Hier hat sie eine größere Rolle und ich fand's toll. Es war herrlich, was
sie. Ich will ein Spin-off haben, so eine Art The Notebook mit Angry Rice und Jacob Batalon, die übrigens ja schon mal nach Homecoming noch mal zusammengespielt, und zwar in der Buchverfilmung Letztendlich sind wir dem Universum egal.
Oh!
Okay.
Ja, der Film ist scheiße, aber sie spielen halt drin. Wir haben eine kurze Szene gemeinsam.
Was ein Glück, dass ich den nicht gesehen habe.
Ja. Nee, aber das fand ich mega lustig. Und halt eben auch, das ist eben das Tolle an einem Charakter wie Spider-Man, dass man mit ihm mitfühlt, mit seinem Dilemma. Und eben auch, das hat schon Homecoming gut gemacht, dass wir es doof finden, dass er durch seine selbst auferlegte Verpflichtung halt die Freuden des Lebens verpasst und die persönlichen Chancen und Erfolge und so weiter, die er wirklich auf zwischenmenschlicher Ebene haben könnte. Und hier eben ist es seine eigene Entscheidung größtenteils, wo er sagt, nein, ich muss das hier unter Dach und Fach bringen und ich will das machen. Hier ist es eben nicht so, dass er, oh nein, ich muss verfügbar sein für Iron Man, sondern hier ist es halt so, nein, ich entscheide mich dafür, ich will jetzt endlich normaler Teenager sein. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, ganz viele Leute werden sich darüber beschweren und sagen, er ist ja vollkommen verantwortungslos. Nein, das ist absolut menschlich. Ich kann das sowas von verstehen und das macht der Film eben so gut.
Und das ist eben dieser gute Spagat, den der Film schafft. Er macht Peter Parker menschlich, ohne dass er zu sehr zum Jammerlappen wird. Also es ist immer nachvollziehbar.
Ja.
Ich würde langsam mal zum Schluss kommen, aber ich würde gerne noch ein paar Worte über die Abspannszenen verlieren, ohne die jetzt explizit zu spoilern. Ich sag's mal frei raus, ich fand die beide gut. Ich fand's vor allem sehr schön, weil die halt wirklich eine Bedeutung hatten und als deutlicher Richtungsweiser fungiert haben für die Zukunft von Spider-Man wie auch dem MCU. Wie seht ihr das?
Oh ja, sehr, sehr essentiell. Es gibt einen gewissen Moment in einer der Abspannszenen, wo ich wirklich aufgesprungen bin, fast aus dem Sitz und mit offenem Mund da saß, wo ich dachte, ach du Scheiße, das ist ja, boah, das ist ja der Hammer und so. Also mehr will ich dazu gar nicht sagen, aber ich...
Geht es da um die, in Anführungszeichen, Rückkehr eines...
Ja. Oh, ja, ja.
Dann sind wir schon so zweit, ja, das habe ich auch gefallen.
Nee, wir sind zu dritt, also ich habe da auch gejubelt, endlich mal wieder. Das ist mit einer der besten Cameos der letzten Jahre, deswegen sagen wir dazu nichts weiter, aber ja, für mich schon gefühlt.
Aber ehrlich, wer hätte da gedacht, dass Christian Bale nochmal als Batman auftauchen wird? Also ich,
ja, ja, verdammte Axt.
Das ist der absolute Wahnsinn, wirklich.
Ja, ja, okay.
Aber wirklich, auch wenn wir alle so ein bisschen so eine Superhelden Filmübermüdung haben. Mhm. Ich freue mich zumindest auf den nächsten Spider-Man, weil jetzt wissen wir, wie es weitergeht, und auf den nächsten Guardians of the Galaxy. Also bei den beiden will ich wissen, wie es weitergeht, zumindest.
Ja. Ich füge noch James Gunn's Suicide Squad ein.
Unbedingt, aber es ist nicht MCU.
Das ist mir egal.
Oh ja, ja, aber trotzdem auch Comic-Verfilmung, ja. Also zählt's, nee, kann ich auch gut verstehen.
Okay, gut, dann würde ich sagen, wir haben die halbe Stunde überschritten, es wird Zeit für unsere Fazits. Yeah. Ich würde sagen, Silberfischchen Boy fängt an.
Gut, vielen Dank. Mir hat der Film gefallen, ich fand ihn überlang, leider. Also wirklich, das ist wirklich das Jahr der Filme, die vergessen haben, auf ihre Laufzeit zu achten, leider. Das hatten wir jetzt schon so oft immer, dieses Thema. Aber trotzdem, was der Film richtig macht, macht er definitiv richtig. Jake Gyllenhaal ist sehr gut. Der ganze Cast ist wirklich gut. Niemand nervt. Ab und zu ziehen sich einige der Comedy-Bits in die Länge. Aber was will man machen? Die wollen da irgendwie das ausfüllen. Ich habe nicht allzu oft den wirklich störenden Sony-Einfluss bemerkt. Wo ich dachte, naja, also es ist auf jeden Fall ein unterhaltsames Filmchen. Die Musik ist wieder wunderbar gelungen. Ich bin darauf gar nicht eingegangen. Michael J. Aquino baut sein Thema weiter aus. Und das tolle neue Thema gibt's für Mysterio. Ich fand das fantastisch, seine Musik. Und auch sonst macht er einige coole Sachen mit dem Score. Visuell ist er besser geraten als der erste Teil. Er setzt auf jeden Fall etwas mehr auf Bombast. Das ist alles, wie gesagt, etwas, ein bisschen zu viel, fand ich. Aber die Chemie zwischen den Darstellern stimmt einfach so. Und man will unbedingt, dass die zusammenkommen, dass sie es schaffen, dass sie sich gut verstehen. Und es selbst die irgendwie spoilerig wirkende Marketingkampagne von Sony hat es nicht geschafft, mir diesen Film kaputt zu machen. Ich bin aus dem Kino gekommen mit einem Lächeln im Gesicht und dachte mir, das war schön, und jetzt freue ich mich tatsächlich auch richtig doll auf die weiteren Dinge, die dort kommen aus dem MCU.
Du kannst noch Spinnenbiss vergeben von 0 bis 5.
Oh, okay. Das ist ein bisschen schwierig. Ich schwanke so zwischen, weiß nicht, 3,5 und 4 von 5. Ich tendiere eher so Richtung 4 von 5, glaube ich. Es kommt so darauf an, weil insgesamt halt, weil 3,5 von 5 klingt immer so ein bisschen meh. Aber halt, ich würde tatsächlich sagen 4 von 5, ja, wieso nicht? Ich fand so gesehen war es unterhaltsam genug. Ich hoffe, dass ich mit den nochmal mit meinem kleinen Bruder irgendwann angucken kann. Der wird da garantiert auch seinen Spaß haben.
Alles klar. Wieberk nicht, man, du bist dran.
Also ich war ähnlich angetan wie Lasse. Mir hat's Spaß gemacht.
Jetzt wissen alle meine Geheimidentität.
Ja, genau. Verdammt. Spoiler, jetzt kriegt Lasse ordentlich Probleme bei dem nächsten Angry Film Fans, weil dann alle wissen, was für ein garstiger Mensch es ist und er Spider-Man Homecoming so zerrissen hat.
Oh ja, meine Güte, ich kam mir richtig rüber, ne, als würde ich den Film passen.
Echt, ey, Vollzeit.
Ja, ja.
Lasse er Telestammte stehe, ich wiederhole es gerne.
Schlimmster Film aller Zeiten, Amazing Spider-Man 2 ist so viel besser.
Unbedingt.
Okay, Patrick, nicht deine.
Nee, und so, ich
meine Weber-Knecht mehr natürlich.
Der Cast war wirklich bestens aufgelegt. Ich fand es da fast schon schade, dass das immer wieder durch diese MCU-typischen Momente durchbrochen wurde. Also da stand Homecoming, der war in sich da stimmiger und der kleinere Film. Aber wirklich bis in die kleinste Rolle, auch Jake Gyllenhaal spielt gut. Happy ist mal wirklich lustig aufgelegt. Seine Tante bringt dann noch so ein paar lustige Sprüche. Und es gibt auch genug Situationen, wo er mit seiner Heldenidentität kollidiert und irgendwelche Mitschüler ihn auf die Schliche kommen könnten. Das alles macht den Film ziemlich unterhaltsam, dass er für mich kaum spürbare Längen hatte. Ich gebe dem auch, ich schwanke zwischen 3,5 und 4. Yay. Ja, ich bin heute gut gelaunt. Ich gebe den 4. Und ich würde sagen, wir könnten theoretisch auch Andy, der ja hier gerade auf der Comic-Con fleißig am Signieren ist, quasi zitieren, was er davon gehalten hat.
Oh ja.
Also, Andy meinte, er ist witzig, charmant, überraschend und temporeich. Anfangs sehr witzig, witziger Eurotrip, Teenie-Komödie durch die Schauplätze und Gadgets, dann teilweise etwas James Bond-Flair, Jake Gyllenhaal, Tom Holland und Zendaya. Fand ich super, auch der sonstige Cast ist durchaus unterhaltsam und immer wieder für Gags zu haben. Vielleicht etwas viele Gags und etwas viel Teenie-Romanze, aber im Gesamten fand ich's top unterhaltsam, vor allem mit Erwartungen aus dem Trailer gebrochen wird. Und es gibt mal wieder sinnvolle Post-Credit-Scenes.
Ja, danke Andi für deinen und danke genau. Vor allem Weberknecht-Man dafür, dass du Andis Fazit vorgelesen hast. Ja, will ich noch. Ja, ich musste nicht lange überlegen. Ich gebe dir 3,5 Spinnenbisse.
Warum bin ich nicht überrascht?
Es muss immer einer der Bad Boy sein.
Genau.
Ihr bekommt mich nicht, Weberknecht-Man und Silberfishing Boy. So.
Ja.
Nee, ich
du erwischst mich nicht, Perry, das Schnabeltier.
Ja. Ja, danke. Mein Name ist Tobi Schmitz. Danke, ja. Nee, ich fand, das war eine ganz angenehme Superheldensause, die ein bisschen zu viel Stolz ihrer narrativen Entwicklung entgegenbrachte. War alles ganz nett. Wie gesagt, Homecoming hat mich mehr abgeholt, weil Homecoming halt auch einfach einen besseren Antagonisten hatte. Ja, Jack Gyllenhaal war gut, aber Jack Gyllenhaal ist immer gut. Insgesamt ein echt netter Film, aber für mich bestimmt jetzt kein Blockbuster-Highlight. Aber echt gutes Unterhaltungskino kann man sich angucken, wenn man mit Spider-Man und dem MCU etwas anfangen kann. Wie gesagt, 3,5 Spinnbisse. So, das war's. Ihr dürft jetzt auch gerne ein bisschen Eigenwerbung machen. Wir machen das so, der Patrick fängt an, dann verfolgt der Lasse und ich sag jetzt einfach schon mal Tschüss.
Mich findet man öfter bei den Comic-Cookies, bei den Angry-Film-Fans und eben hier häufiger beim Tele-Stammtisch. Und ja, da stehen noch ein paar Projekte in der Pipeline, aber dazu können wir noch nicht viel sagen. Aber ihr könnt euch schon mal drauf freuen. Okay, dein Part, Lasse.
Doofens du, kritisch sein ist unser Motto.
Lasse @telestammtisch.de. Okay. Ich wiederhole es gerne. Und wenn ihr Lasses Adresse haben wollt, schreibt einfach an stu@telestammtisch.de. Ich kann sie euch gerne geben.
Feed me your hate.
3,5 Punkte sind kein Hate. So.
Nein, ich meine die ganzen anderen Leute, die zuhören.
Ach so, ja. Es ist wirklich hart, wie sehr Meta diese Lasse-Bäschereien sind, wenn man dann den Film gesehen hat.
Ja. Okay, jetzt können wir es auch verraten. Der geheime Cameo ist Lasse. So, der Tochter.
Ja.
Okay, Lasse, bitte, deine Eigenwerbung.
Ja, gut. Selbstverständlich, ich meine, wenn ihr mir schreiben wollt und mir sagen wollt, wie unglaublich falsch ich liege wegen Homecoming, dann erreicht ihr mich auf Facebook und Twitter @LasseVogt. Übrigens, ich mag Homecoming sehr gerne, aber das hatten wir schon. Dann habe ich einen YouTube-Kanal namens Wettdeppert, wo ihr auch immer die neuesten Reviews finden könnt. Ich gehe zum Beispiel morgen verspätet in Tolkien und da könnt ihr eine Review erwarten. Ich besitze einen Podcast, Fans About Films, und bin Co-Host für It's a 90s Christmas Podcast, zusammen mit Laia Perez. Beide findet ihr auf iTunes und Fans About Films auf Soundcloud. Und ich schreibe Soundtrack-Kritiken auf scoregeek.wordpress.com, wenn ich hier nicht beim Telestammtisch gerade bin. Und da wird natürlich auch eine für diesen Score hier erfolgen. Habe in letzter Zeit einiges geschrieben, kommt wahrscheinlich morgen auch noch was. Und freue mich drauf, diese ganze neue Musik zu besprechen. Und ich freue mich sehr über euer Feedback.
Vielen Dank. Und jetzt dürfen alle nochmal Tschüss sagen und das wird euch. Tschüss.
Ciao.
Tschüss, ihr Lieben.